Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit mir und A. Lee Martinez. Diner des Grauens.
Möchtest du mir vielleicht sagen, warum zum Teufel wir nicht von hier abhauen, Dirk?
Der Werwolf schleuderte einen Stein, der einen grünen Schädel genau zwischen die Augen traf. Der Kopf kippelte auf seinem unsicheren Platz auf der Spitze des Haufens. Earl las ebenfalls einen Stein auf und zielte. Er schleuderte ihn so kräftig wie möglich, sich seines halb mädchenhaften Wurfstils schmerzlich bewusst. Das Wurfgeschoss flog im hohen Bogen nach rechts und verfehlte sein Ziel um mindestens 1 Meter.
»Nicht, dass ich deinem Urteilsvermögen misstraue oder sowas. Kommt mir nur so vor, als wäre es schlauer, Land zu gewinnen, solange es noch was zu gewinnen gibt.«
»Spürst du es nicht, Earl?«
»Was spüren?«
»Es.«
»Was, es?«
»Verdammt, Earl! Du bist untot. Du solltest für solche Sachen sensibel sein.«
Der Vampir betrachtete den Fingerbreit Cola, der in seiner Flasche übrig war.
»Von was zum Teufel redest du?«
»Dieser Ort. Genau hier, genau jetzt ist er der wichtigste Ort auf der Erde.«
»Sagt wer?«
»Sagt jeder Instinkt, den ich habe. Es ist, als würde mir jemand ins Ohr flüstern und mir etwas sagen. Wie das Schicksal oder die Vorsehung oder sowas. Und sie sagt mir, dass ich hier bleiben soll. Dass jetzt zu gehen so ungefähr das Schlimmste wäre, was man tun könnte.«
Earl feixte.
»Verschon mich damit.«
»Du würdest es auch hören«, knurrte der Werwolf, »wenn du mal zuhören würdest.«
»Ja, klar. Ich habe auch eine kleine Stimme in meinem Kopf, Duke. Und die sagt mir, dass wir draufgehen, wenn wir weiter hier rumhängen. Ich bin schon mal gestorben. Das war eine ziemlich beschissene Erfahrung. Und das war erst die Hälfte. Glaub nicht, dass die andere Hälfte angenehmer wird.«
Duke schleuderte seinen Stein. Er traf den Ghoulschädel und kippte ihn von der Spitze des Haufens. Der Kopf fletschte die Zähne, so gut es ohne Kiefer eben ging.
»Ich bleibe, Earl. Willst du gehen?«
Er hielt die Autoschlüssel hoch und klirrte damit, bevor er sie auf die Motorhaube warf.
»Ich gehe eine Runde schlafen. Wenn du morgen früh noch da bist, weck mich. Ich will sehen, wie die Ghule schmelzen.«
Dann schlenderte er zurück ins Diner. Earl dachte über das Angebot nach. Er konnte seinen Schiffskoffer auf die Ladefläche werfen und starten. Er wusste nicht, wie weit er mit dem leeren Tank und den $10 in seiner Brieftasche kommen würde, aber es wäre weiter weg von hier. Vielleicht nicht so weit, wie er gewollt hätte, aber es wäre immerhin ein Anfang. Daraus könnte er dann etwas machen. Aber natürlich war es komplizierter. Earl verließ sich darauf, dass Duke ihn tagsüber im Auge behielt. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang war ein Vampir verwundbar. Earl hatte Jahrzehnte mit dieser Tatsache gelebt. Jeden Morgen, wenn er sich zum Schlafen legte, tat er es in dem Wissen, dass er genauso gut nicht wieder aufwachen könnte. Die Erfahrung lehrte, dass dies nur Paranoia war. In seinem ganzen untoten Leben hatte er nie einen echten Vampirjäger gesehen. So viel er wusste, existierten gar keine. Es gab Gerüchte in der Vampirgesellschaft, dass es sehr wohl welche gäbe. Und wann immer sich 2 Blutsauger trafen, hatte einer davon eine Gruselgeschichte zu erzählen. Es ging stets um den Freund eines Freundes, eines Typen, der einen Freund von ihnen kannte, der mit abgehacktem Kopf aufwachte. Die Jäger waren der schwarze Mann der Untoten. Das wusste Earl genau. Trotzdem behielt er seinen Kopf gern auf dem Hals. Und es war ihm recht, dass er Duke hinter sich wusste. Nur für den Fall. Außerdem gab es da noch das Flüstern. Earl hatte es auch gehört, selbst wenn er es ganz und gar nicht gern zugegeben hätte. Wahrscheinlich sogar lauter und deutlicher als Duke. Das Diner rief ihn. Oder irgendetwas in seinem Inneren. Es war ein dunkles, glitschiges Ding, das in seinen Ohren herumkroch und jeden Tag stärker wurde. Es war abstoßend. Aber wenn er jetzt wegrannte, würde etwas Furchtbares passieren. Und dann war da noch Kathy. Der Gedanke, sie zurückzulassen, störte ihn mehr als alles andere. Sein Dilemma wäre um einiges leichter, wenn er sie einfach bitten könnte, mit ihm zu kommen. Das war mal wieder typisch für ihn, dass er Gefühle für einen Geist entwickelte, der an ein Stück Land gekettet bleiben musste, das einen Hektar groß war. Er fand noch einen guten Stein und warf ihn mit aller Kraft und ließ zu spät los. Der Stein prallte von der Kiesfläche des Parkplatzes ab und hüpfte bis wenige Zentimeter vor den Ghoulhaufen. Die grünen Leichen kicherten trocken.
»Gott verdammt«,
murrte er. Er stopfte die Schlüssel in seine Tasche und machte sich auf den Weg zum Friedhof. Als sich die ersten Sonnenstrahlen über die Wüste verstreuten, beendeten die Ghule ihr unaufhörliches, heiseres Gequassel und wurden still. Bei dem vergeblichen Versuch, in Deckung zu gehen, hüpften Beine in die Luft. Abgetrennte Arme wandten sich, um ihre blinzelnden, gelben Augen zu bedecken. Sie kreischten in der Ghulsprache.
»Scheiße, ich hasse diesen Part.«
»Nun, kein Grund, sich zu beschweren«,
antwortete ein anderer Ghul.
»Richtig, richtig«,
stimmte ein Kopf irgendwo aus der Mitte des Haufens zu. Unterstrich ein kieferloser Kopf.
»Wir sehen uns auf der anderen Seite, Leute.«
»Irgendwelche Pläne?«
fragte der Kopf auf dem Gipfel des Haufens.
»Oh, nichts Besonderes«,
antwortete der versteckte Kopf.
»Nur ein bisschen im düsteren Äther herumschweben, warten, dass ich wieder gerufen werde, meine Leistung von dieser Runde nachbearbeiten.«
»Ich fand dein Zähnefletschen einfach großartig.«
Der Ghoul wäre rot geworden, wäre sein totes Fleisch dazu fähig gewesen.
»Vielleicht, aber ich fand dein Umherhuschen ziemlich unheimlich und ich wünschte, ich besäße dein Talent fürs Fauchen.«
»Das ist nett, aber mal ehrlich, jeder kann fauchen. Dein Kreischen, als der Werwolf dich zerrissen hat, war allerdings genial.«
»Lauf,
»Du schmeichelst mir!« »Ich habe von einer Sekte in Paris gehört, mit einigen freien Stellen. Was haltet ihr davon, wenn wir hinschweben und uns das mal anschauen?«
»Ich weiß auch nicht. Kann ich behaupten, dass ich mir viel aus den Franzosen mache?«
»Na, na, wir Körperlosen können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein.«
»Gouffou,
»Hervorragendes Argument, Kollegen!«
»Oh, da kommt sie!«
Und dann kroch die Sonne über den Horizont und das Schmelzen begann. Grünes Fleisch verflüssigte sich. Augen quollen aus ihren Höhlen. Schäumende Blasen siedeten und zerplatzten spritzend mit lautem Knallen. Die Ghule kreischten ihre Todesschreie. Nicht, dass für Wesen, die bereits tot waren, irgendetwas daran besonders schmerzhaft gewesen wäre, aber sie waren entschlossen, ihre letzten verbleibenden Momente in solider Form mit einem ordentlichen Schreiwettbewerb auszukosten. Ihr schmieriges Fleisch glitt von ihren Knochen und sammelte sich in einer dicken grünen Pampe unter Überresten von Skeletten. Die Knochen wurden schwarz und barsten. Die blanken Schädel gaben ein letztes Ächzen von sich, bevor sie zu grauem Staub zerfielen. Der Knochenstaub und die fleischige Schmiere vermischten sich zu einem widerlichen Sirup, der nach fauligen Äpfeln und frischem Kuhdung roch. Loretta hielt sich die Nase zu.
»Verdammt, ist das ein Gestank! Ihr sagtet, sie würden stinken, wenn man sie verbrennt. Sie stinken auch, wenn man sie schmelzen lässt. Nur nicht so sehr.«
Loretta ging hinein und kam mit einer Rolle grünem Schlauch unter dem Arm wieder. Sie schraubte ihn an den Wasserhahn, der sich an der Seitenwand des Diners befand.
»Ich weiß es zu schätzen, dass ihr Jungs hier bleibt, aber ihr müsst das nicht meinetwegen tun. Ich kann selbst auf mich aufpassen.«
»Es ist nicht wegen dir. Wer auch immer diese Dinger hierher geschickt hat, er hat sie geschickt, um mich und Earl zu töten. Dich auch, aber vor allem uns. Das macht das Ganze zu einer persönlichen Angelegenheit.«
Loretta drehte den Hahn auf. Er ächzte, gurgelte und erwachte mit schleifendem Gerassel zum Leben. Sie bespritzte den Schleim. Er weigerte sich, sich aufzulösen oder wenigstens auseinanderzufließen. Sie schaffte es aber wenigstens, ihn vom Parkplatz in das hohe gelbe Gras zu schieben, wo er einigermaßen versteckt blieb. Eine Spur brackigen, grünlich-grauen Abflusses blieb zurück.
»Wenn wir das Problem lösen wollen«, sagte Duke, wird es Zeit, dass wir aufhören, darauf zu warten, dass etwas passiert. Was soll ich tun? Fragte Loretta. Du könntest dich in der Stadt umhören. Du musst alles über dieses Grundstück herausfinden. Wie lange das Diner schon steht, was es war, bevor es ein Diner wurde. Alles, was an seiner Vorgeschichte merkwürdig ist. In Liburn gibt es eine Geschichtshalle. Und Biff Montoya hat eine Sammlung aller Ausgaben des Rockwood Examiners. Hat das Geschäft vor 3 Jahren aufgegeben, aber vielleicht weiß er was. Gut. Und frag auch bei den Leuten herum. Jeden, der irgendwas Wichtiges wissen könnte. Ich untersuche so lange diesen Laden hier. Von oben bis unten. Und suchst was? Weiß ich noch nicht. Irgendwas Ungewöhnliches. Das habe ich schon gemacht, als ich ihn wieder eröffnet habe, aber nichts gefunden. Vielleicht hast du nicht gewusst, nach was du suchen musst. Naja, ich habe auch vor allem nach Ratten gesucht, gab sie zu. Hab nicht daran gedacht, nach dem Teufel zu fahnden. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, da gab es einen verschimmelten Laib Brot, der tatsächlich aussah, als wäre er bei Gott in Ungnade gefallen. Sie schauderte bei dem Gedanken daran. Duke legte sich noch ein paar Stunden schlafen, bevor er seine Untersuchung begann. Bis dahin war Loretta schon zu ihrer Recherche aufgebrochen und er blieb in dem Betonbunker allein. Es sei denn, man zählte Earl, der sich in seinem Koffer zusammengerollt hatte, mit. Duke tat es nicht. Der Vampir war während des Tages sehr viel toter als untot. Entschieden umgänglicher, wenn es nach Duke ging, aber ungefähr so nützlich wie ein Sack mit 138 Pfund Mehl. Duke begann in der Küche. Er grub sich gerade durch die Schränke, als sein Gehör das Quietschen von Turnschuhen auf Fliesen aufschnappte. Jemand rief aus dem vorderen Raum:
»Hallo, jemand da?«
Er erkannte die Stimme und ging zu dem rechteckigen Fenster, durch das man in den Restaurantbereich schauen konnte. Tammy stand an der Theke. Sie lächelte, als sie ihn sah.
»Earl ist nicht da«, sagte er.
»Oh, na ja, seinetwegen bin ich auch nicht hier.«
»Loretta ist auch nicht da.«
»Oh, dann bist du also ganz allein?«
»Ja, und ich bin gerade ziemlich beschäftigt.«
»Okay, sag nichts, ich verstehe.«
»Danke.«
Duke machte sich wieder daran, den Inhalt der Küche durchzuforsten. Er hörte Tammy nicht gehen, nahm aber an, dass das an dem Klappern der Töpfe und Pfannen lag. Doch er wurde schnell eines Besseren belehrt. Die knackige Teenagerin stieß die Schwingtüren der Küche auf.
»Was machst du da?«
»Nur ein bisschen aufräumen«,
antwortete er.
»Brauchst du Hilfe?«
»Danke, aber es geht schon.«
»Sei nicht blöd, das macht mir nichts aus.«
»Na gut, kannst du diesen Schrank für mich ausleeren?«
»Klar.«
Sie fing an, die Lebensmittel in Dosen auf die Theke umzuschichten.
»Was ist denn gestern Abend passiert?«
»Gule.«
»Echt? Wow! Hast du darum diesen Schnitt da?«
Duke befühlte den empfindlichen rosafarbenen Strich an seinem Hals.
»Ja.«
»Wurde jemand verletzt?«
»Nö.«
Und die Fragerunde ging weiter. Tammy stellte sich als eine effiziente Helferin heraus, doch sie ließ einen endlosen Strom an Fragen und Bemerkungen über verschiedene Themen auf ihn niedergehen. Von Bands über Filme bis zu Jungs und Lieblingsgerichten. Duke, der nicht der Typ für Smalltalk war, antwortete mit kurzen Ja's und Neins oder wann immer es möglich war mit Nicken oder Kopfschütteln. Bis sie mit der Küche fertig waren, wusste er mehr über Tammy, als er jemals hatte wissen wollen.
»Musst du heute nicht zur Schule?«
fragte er schließlich, mit der Geduld am Ende.
»Ich schwänze.«
Sie legte die Finger auf die Lippen.
»Du verrätst mich doch nicht, oder?«
Duke konnte sich ein halbes Lächeln nicht verkneifen. Sie hatte etwas an sich, das es schwierig machte, ihr böse zu sein. Selbst wenn sie es schaffte, etwas Verärgerung hervorzurufen, klimperte sie mit den Wimpern, lächelte oder lachte, und jedes Gramm Ärger löste sich auf.
»Willst du mir helfen, die Vordertüren zuzunageln?«
»Klar!«
Sie hielt die Bretter fest, während er die Nägel einschlug. Als sie fertig waren, legten sie eine Pause ein, setzten sich an einen Tisch und tranken Limo.
»Weißt du, du hast tolle Hände.«
Sie griff über den Tisch und schnappte sich eine seiner Hände. Ihre zierlichen Finger zeichneten die tiefen Rillen in seiner Handfläche nach.
Deine Hand ist so rau, wie Leder. Und diese Narbe hier macht dich richtig interessant.
Sie deutete auf eine feine Narbe direkt unterhalb des Ballens. Ein Pentagramm, Zeichen des Tiers. Es war je nach Mondphase stärker oder schwächer zu sehen, verblasste aber nie vollständig.
»Woher hast du die?«
fragte sie. »Lange Geschichte.«
»Ach komm schon, du kannst es mir sagen.«
»Hab ein Werwolf überfahren.«
»Ja, klar.«
»Ich schwör's bei Gott.« Er machte sich nie die Mühe, die Wahrheit über die Narbe zu verschweigen. Nicht, dass viele Leute danach fragten, aber von denen, die es taten, glaubte ihm sowieso keiner. Sich eine Geschichte auszudenken, selbst ansatzweise, schien ihm eine Verschwendung von Zeit und Mühe zu sein. Sie grinste.
»Selbst ein Mann, der reinen Herzens ist und seine Gebete spricht...«
»Ich hasse diesen Film«, sagte Duke.
»Was ist mit American Werewolf in London? Den musst du doch mögen.«
»Ist ganz okay.« Sie beugte sich näher zu ihm hin. Der Ausschnitt ihres T-Shirts öffnete sich und enthüllte einen verlockenden Ausblick auf ihr Dekolleté.
»Und welchen Film magst du?«
»Frankenstein Junior.« Er entzog seine Hand ihrer sanften Berührung. Es war nicht leicht, aber ein Werwolf zu sein, hatte ihn die Tugenden der Selbstkontrolle gelehrt.
»Duke, findest du mich hübsch?«
Er machte sich nicht die Mühe zu lügen. Sie kannte die Antwort. »Ja, schon.« Sie wickelte eine Strähne ihres schwarzen Haares um ihren Finger.
»Willst du rummachen?«
Die Frage überraschte ihn nicht. Sie strahlte einen Paarungsduft aus, den er aus einer Entfernung von einer Meile riechen konnte. »Nein, danke. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit.« Er stand auf und ging zurück in den Lagerraum. Tammy war zu überrascht, um ihm zu folgen. Niemand hatte sie je zurückgewiesen. Nicht, dass sie viele gefragt hatte. Nur Chad und Denise Calhouns Freund und ihren Physiklehrer. Der Lehrer hatte ihr zunächst widerstanden, war ihr dann aber schnell erlegen. Sie hatte immer gewusst, hatte es auch immer vorausgesetzt, dass sie jeden haben konnte, den sie wollte. Doch der Werwolf verschmähte sie. Allein der Gedanke war unvorstellbar. Und dennoch, die Zurückweisung war kein vollkommen unangenehmes Gefühl. Es erregte sie, dass Duke zu verführen eine Herausforderung werden würde. Sie liebte Herausforderungen. Earl erwachte mit einem unbezwingbaren Verlangen nach Kaffee. Die Physiologie der Untoten war so beschaffen, dass Koffein, wie die meisten anderen körperfremden Substanzen, keinerlei Wirkung auf sie hatte. Er konnte ohne schädliche Wirkung literweise Arsen trinken oder sich den ganzen Tag lang Cyankali-Tabletten einwerfen. Er war von Klapperschlangen gebissen worden und hatte als Mutprobe Rohrreiniger geschluckt, ohne dass ihm auch nur übel geworden wäre. Knoblauchsuppe dagegen verursachte bei ihm sofort juckende, eitrige Wunden. Doch abgesehen von dieser Ausnahme gab es kein Gift oder Lebensmittel auf dieser Erde, das ihm spürbar etwas anhaben konnte. Das war ihm anfangs vorteilhaft erschienen, aber wie die meisten Geschenke des ewigen Lebens hatte auch dieses einen hohen Preis. Er konnte sich nicht mehr betrinken. Er trank weiterhin, aber es war nur eine bleibende Angewohnheit aus den Tagen, in denen er noch am Leben gewesen war. So sehr er seinen Kummer in einer Nacht voll alkoholgetränkter Ausschweifungen auch ertränken wollte, es war einfach nicht möglich. Diese einfachen Freuden waren den Untoten traurigerweise versagt. Das bedeutete jedoch nicht, dass er es nicht ab und zu versuchte. Immer noch hatte er die Hoffnung, dass es irgendwo da draußen eine Biersorte gab, mit der es klappen könnte. Seine heilige Suche danach war bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen, aber er weigerte sich aufzugeben. Selbst wenn es 1000 Jahre dauern sollte, er würde sie finden. Zuvor aber brauchte er heute Abend dringend einen starken schwarzen Kaffee. Das Verlangen war rein psychologischer Natur. Trotzdem war sein Durst nach einer Tasse heißem Kaffee kein Stück weniger unbezwingbar als seine vampirische Gier nach Blut. Sogar noch stärker. Was es nur umso verunsichernder machte, als er sich in die Küche schleppte und sie vollkommen durchwühlt vorfand. Dosen und Schachteln standen in ordentlichen Ansammlungen überall auf der Theke. Töpfe und Pfannen waren auf dem Boden verstreut. Irgendwo, inmitten des Durcheinanders, befanden sich die diversen Zutaten einer Tasse Kaffee. Seine Laune verschlechterte sich, je länger es dauerte, sie alle zu finden. Er schlurfte aus der Küche. Loretta saß unter Zeitungen vergraben an einem Tisch.
»Namt, Earl!«
Der Vampir grunzte etwas und ging zur Kaffeemaschine. Er ließ sie ihre heilige Tätigkeit beginnen und schielte dann, solange es dauerte, auf ihre blinkenden Lichter. Als sie schließlich genug für eine kleine Tasse ausgespuckt hatte, goss er den Kaffee hastig in einen schmutzigen Becher, den er irgendwo auf dem Weg von seinem Koffer zur Kaffeemaschine gefunden hatte. Er stürzte das kochend heiße Elixier hinunter. Es verbrannte seine Zunge und Kehle bis tief in den Magen. Verbrennungen dritten Grades heilten in Sekunden. Und selbst wenn nicht, diesen Schmerz war es wert.
»Loretta«,
sagte er mit verschmorter Zunge,
»wo ist Duke?« »Elmira Werner hat Probleme mit ihren Hühnern. Sie hat Duke gefragt, ob er sie sich mal anschauen kann.«
Earl goss sich noch eine Tasse ein.
»Welche Art Probleme?« »Sie sind nicht tot oder sowas. Sie sagte, sie hätte das überprüft, nachdem sie von der Sache mit Walt's Kühen gehört hatte.«
Der Vampir schlenderte hinüber zu ihrem Tisch und setzte sich. Er hob eine vergilbte Zeitung auf.
»Wofür ist das hier alles?« »Nachforschungen. Über das Diner.« »Irgendwas Interessantes?« »Schwer zu sagen.«
Der Placebo-Effekt des Koffeins hatte noch nicht voll eingesetzt. Earl nahm sich aber trotzdem mit mildem Interesse eine Zeitung. Er las sie genau durch. Das dauerte nicht lange. Sie bestand nur aus 4 Seiten und das meiste davon waren Leitartikel, Wetterberichte und ein Silbenrätsel. Danach schnappte sich Earl eine weitere Zeitung. Wieder nichts. Erst beim Durchblättern der 3. Zeitung fand er Lorettas Problem. Rockwood hatte eine bunte und reiche Geschichte, was übernatürliche Vorkommnisse betraf. Jede Ausgabe des Rockwood Examiner enthielt etwas in dieser Richtung. Alles von Strömen von Blut und verstümmelten Kühen bis hin zu eher unkonventionellen Phänomenen. Wie an dem Tag, an dem alle Katzen in der Stadt ihre Schwänze verloren hatten. Oder die Nacht, die 3 Wochen dauerte. Leichname verschwanden mit schöner Regelmäßigkeit aus ihren Gräbern. Mysteriöse Todesfälle gehörten zur guten Ordnung. Und nach der Anzahl der Berichte zu urteilen, musste es in jedem 3. Haus spuken. Der Mond tat ebenfalls alle paar Monate etwas Merkwürdiges. Entweder er war außerhalb seiner Phase voll oder er veränderte seine Farbe. Und einmal war er für eine ganze Woche vollkommen verschwunden. Uneingeschränkt von den Gesetzen der Normalität griff das Übernatürliche in Rockwood County um sich. Das machte es schwierig, ein bestimmtes Muster festzustellen. Earl las eine redaktionelle Debatte über die Bürgerrechte der ruhelosen Toten und ob ihnen die Köpfe wegzupusten eine Verletzung eben dieser theoretischen Rechte darstellte. Jede Seite brachte interessante Argumente vor. Die Meinung der rechten Befürworter war die, dass tote Menschen immer noch Menschen und deshalb laut Verfassung mit gewissen Grundrechten ausgestattet waren. Das Gegenargument zielte darauf ab, dass jeder, ob lebend oder tot, die meisten seiner Rechte einbüßt, wenn er anfängt, an fremden Gliedmaßen zu nagen. Earl legte die Zeitung beiseite und ging sich seinen 3. Kaffee holen.
»Hast du einen Stadtplan?« »Ich glaube ja. Irgendwo. Soll ich ihn holen?«
Er nickte, während er seine Tasse bis zum Rand füllte. Loretta fand ihre Karte, eine einfache Ausgabe von einem örtlichen Kartenhersteller, die schon seit ein paar Jahren nicht mehr aktuell war. Sie breitete das zerknitterte Papier auf dem Tisch aus und strich die Falten glatt.
»Reicht das?«
Er nippte an seinem dampfenden Becher.
»Sollte es. Hast du ein paar Reisnägel?«
»Wofür?«
»Damit wir die Karte markieren können.«
»Können wir nicht einfach einen Filzstift benutzen?«
Er zuckte die Achseln.
»Spricht nichts dagegen. Das ist deine Karte.«
Sie nahm einen Stift aus der Tasche und tippte damit auf den Tisch.
»Was hast du vor?«
»Wir gehen diese Zeitungen durch und kennzeichnen jeden Ort, über den berichtet wird, Jahr für Jahr. Vielleicht zeigt sich dann irgendeine Art von Muster, das wir im Augenblick nur nicht sehen.«
»Keine schlechte Idee.«
»Hab ich mal in einem Film gesehen. Da rennt dieser Serienmörder herum und der Polizeikommissar hängt diese riesige Karte an die Wand und steckt Reißzwecken an die Stellen, wo die Morde passiert sind und vermutet, dass der Mörder ein Sternzeichen darstellt. Steinbock oder Krebs oder sowas. Als er das herausfindet, kann er den Mörder aufspüren und davon abhalten, sein nächstes Opfer zu töten, das zufällig die Freundin des Cops ist. Der Cop erschießt den Mörder gerade noch rechtzeitig, aber natürlich ist er nicht sofort tot. Er steht auf, als keiner hinsieht, obwohl er 6 Kugeln abgekriegt hat. Und die Freundin muss dann noch ein paar Mal auf ihn schießen.
Ich glaube, den habe ich auch gesehen.
Blood Hunt oder Dark Blood oder Blood Stalker, versuchte Earl sich zu erinnern. Irgendwas mit Blut. Egal. Im Film hat das jedenfalls funktioniert. Hier vielleicht auch.
Ein Versuch ist es wert,
stimmte Loretta zu. Earl begann mit der neuesten Ausgabe des Examiners und arbeitete sich rückwärts durch. Er las die einschlägigen Artikel vor, während Loretta die Karte kennzeichnete. Sie kritzelte die Jahreszahl in kleine Kreise. 45 Minuten später war in der Tat deutlich ein Muster erkennbar. Sie waren gerade dabei, es zu entschlüsseln, als Duke auftauchte.
»Wie ging's den Hühnern?«, fragte Earl. »Sie brauchten nur besseres Futter.«
Duke zog sich einen Stuhl heran und nahm sich eine Zeitung. Earl deutete auf die Karte.
»Schau mal, die Phänomene nehmen von Jahr zu Jahr gleichmäßig zu. Nicht viel, nur ein kleiner Anstieg jedes Jahr.«
»Ja, und?«
»Und wenn du weit genug zurückgehst, wirst du sehen, dass vor ungefähr 18 Jahren ein gewaltiger Sprung stattfand. Vorher sind zwar auch Zwischenfälle passiert, aber nicht annähernd so viele. Und auch keine so großen Sachen. Geht von Poltergeistern über Kornkreise bis zu Zombieausbrüchen und massiven Nagerwanderungen.«
Er schnippte mit den Fingern.
»Einfach so.«
Loretta verzog das Gesicht.
»Du hast recht. Seltsam. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und es nie bemerkt.«
Duke meldete sich hinter seiner Zeitung.
»Natürlich nicht. Es ist, wie wenn man Wasser beim Erhitzen zuschaut. Man merkt es eigentlich gar nicht, bis es kocht. Und was auch immer diesen Anstieg verursacht hat, hat vermutlich dafür gesorgt, dass es vollkommen normal erscheint.«
»Es hat irgendwas mit meinem Kopf angestellt?«
»Es hat mit allen Köpfen was angestellt.«
»Glaub nicht, dass ich das gut finde.«
Sie knurrte.
»Nein, ich mag das ganz und gar nicht. Fühlt sich an, als wäre ich, naja, ich weiß nicht, als wäre ich vergewaltigt worden.«
»Es ist nur dein Verstand«, sagte Earl. »Nicht, als hätte dir jemand die Augen ausgestochen oder dir die Finger gebrochen.«
»Naja, jedenfalls«,
fuhr Earl fort,
»da muss etwas sein, das vor 18 Jahren passiert ist, und das hat das Ganze ausgelöst.«
»Und wie finden wir raus, was es war?«
»Indem wir nochmal die Zeitung durchgehen, schätze ich.«
»Glaub nicht, dass das nötig sein wird.«
Duke hielt eine Ausgabe des Examiners hoch, die er gerade gelesen hatte.
»Es geschah vor 18 Jahren, am 15. März.«
Er tippte mit dem Finger auf eine Geschichte in der Ecke des Feuilleton-Teils.
»Gil Wilson eröffnet All Night Diner.«
Unter der Überschrift war ein körniges Schwarz-Weiß-Foto von Wilson abgebildet. Ein kleiner, unscheinbarer Mann. So farblos und langweilig wie sein Restaurant. Loretta riss ihm die Zeitung aus der Hand.
»Ach du Scheiße! Wieso bist du so sicher, dass das nicht nur ein Zufall ist?«
Earl kennzeichnete die Karte an der Stelle, wo sich das Diner befand. Das große, schwarze X lag genau in der Mitte eines Kreises übernatürlicher Vorkommnisse, in einem Umkreis von 50 Meilen in alle Richtungen.
»Vielleicht ist es nur Zufall«,
sagte Loretta.
»Hector hat eine Theorie über Zufälle«,
antwortete Duke.
»Einer hat nicht viel zu bedeuten. Zwei bedeuten, dass dir das Universum etwas sagen will. Könnte sein, dass wir uns hier an einem zweiten St. Louis Arc befinden.«
»Vielleicht«,
stimmte Earl zu.
»Der Rundbogen ist nicht nur einfach eine Sehenswürdigkeit«, erklärte Duke Loretta. »Er ist ein transdimensionales Portal. Sollte es zumindest sein. Ein paar Dämonen hatten geplant, damit ein Tor zur Hölle zu öffnen.«
»Nicht zur Hölle«,
korrigierte ihn Earl.
»Zum Fegefeuer.«
»Ist doch dasselbe. Hat sowieso nicht funktioniert.«
»Und Big Ben ist nicht nur eine große Uhr. In Wirklichkeit ist es die Stoppuhr der Unendlichkeit. Ein paar Mystiker haben sie zusammengebastelt, damit die Welt nicht endet. Da ist ein Zahnrad drin, das die Welt im wahrsten Sinn des Wortes am Laufen hält.«
Vergiss die großen Pyramiden nicht, erinnerte ihn Duke.
Was ist damit?
Loretta konnte sich nicht verkneifen, das zu fragen. Earl beugte sich vor.
Es hat sich herausgestellt, dass sie in Wirklichkeit Landerampen für historische Astronauten waren.
Ihr linkes Auge weitete sich vor Staunen, während sich das rechte argwöhnisch verengte.
Du machst Witze.
Der Vampir konnte sich das Lachen nicht länger verkneifen.
Du hast recht. Ich habe gelogen. Die Pyramiden sind einfach nur riesige ägyptische Grabsteine. Aber der Rest stimmt wirklich.
Er hob eine Hand.
Blutsauger Ehrenwort.
Die Sache ist die, sagte Duke. Nur weil dieser Ort hier wie ein Diner aussieht, muss es nicht nur ein Diner sein. Die Chinesen glauben, dass Orte die Macht der Erde kanalisieren können.
Feng Shi, sagte Earl.
Feng Shi, korrigierte ihn Duke.
Feng Shu.
Feng Shui.
Wie auch immer man es nennen will. Wenn Gil Wilson wusste, wie man das Diner richtig bauen musste, könnte es den Übernatürlichkeitsfaktor verstärken, den dieser spezielle Ort ausstrahlt.
Jetzt, da ich darüber nachdenke,
grübelte Loretta,
kommt es mir ziemlich komisch vor, dass überhaupt jemand ein Diner dieser Größe so weit vom Highway entfernt gebaut hat. Du glaubst also, Gil wollte, dass das hier passiert?
Er führte etwas im Schilde. Der Anstieg übernatürlicher Phänomene könnte auch nur ein Nebeneffekt gewesen sein. Ich denke, das Beste, was wir jetzt tun können, ist, von oben bis unten Polaroids von dem ganzen Laden zu machen und sie Hector zu schicken. Könnte sein, dass er etwas entdeckt, das wir übersehen haben.
Und ihr glaubt, das hilft uns dabei herauszufinden, warum ich hier jemand um jeden Preis raushaben will?
Keine Garantie, aber ein Anfang ist es.
Loretta ging, um ihre Kamera zu suchen. Earl goss sich die vierte Tasse Kaffee des Abends ein. Er würde hibbelig werden, aber zumindest musste er sich keine Sorgen darüber machen, dass er den ganzen Tag nicht schlafen konnte. Earl machte sich unter dem Vorwand, sich etwas zu essen zu besorgen, aus dem Staub. Aber er war nicht hungrig. Nicht hungrig genug, um in den Hals einer Kuh zu beißen. Er wollte telefonieren. Das Telefon im Diner zu benutzen, war zu gefährlich. Er wollte nicht, dass Duke mithörte. Und wenn man vom Gehör des Werwolfs ausging, waren eine Meile oder zwei gerade der richtige Sicherheitsabstand. Earl fand neben einer verfallenen, längst vergessenen Tankstelle eine Telefonzelle. Natürlich gab es hier auch zwei Gespenster. Einen pummeligen Typen in einem ektoplasmischen Overall, der mit ektoplasmischem Öl verschmiert war, und einen schottischen Terrier. Earl nahm an, dass in Rockwood genauso viele Geister lebten wie Menschen. Vielleicht sogar mehr. Der Geist vom Dienst döste auf einer Bank neben den kaputten Zapfsäulen, während der Terrier zu dem Vampir hinübertrottete. Normalerweise hätte er den Köter einfach ignoriert, aber seine Gefühle gegenüber ruhelosen Geistern hatten sich in den letzten Tagen verändert. Er streichelte den Terrier ein paar Minuten lang, bevor er seinen Anruf machte. Er musste per R-Gespräch anrufen, aber er wusste, dass das Hector nichts ausmachen würde.
»Heck, ja, ich bin's. Wir haben immer noch Probleme mit dem Diner, aber ich muss dich was anderes fragen.«
Der Geisterhund schnüffelte etwas zu energisch an seinen Knöcheln. Earl stupste ihn weg, aber das Viech war nicht so leicht zu entmutigen.
»Gibt es einen Weg, wie man einen Friedhofswächter befreien kann?«
Während ihm Hector die Details der Geisterbefreiung erklärte und Earl sich Notizen machte, hob der Terrier sein Bein und legte los. Earl schüttelte und trat, der Hund blieb jedoch bei seinem Geschäft und hielt mit einer übernatürlichen Hartnäckigkeit daran fest, über die Hunde aus Fleisch und Blut nicht verfügten. Earl entschied schließlich, dass es einfacher war, ihn seine Tätigkeit beenden zu lassen. Er dankte Hector für seine Hilfe und steuerte auf den Friedhof zu. Der Hund folgte ihm. Unterwegs entdeckte Earl eine Kuh und beschloss, sich doch noch eine schnelle Mahlzeit zu genehmigen. Wer wusste, wann er sonst etwas bekommen würde. Er war gerade dabei, über den Zaun zu klettern, als der Terrier vorschoss und Earls Abendessen anbellte. Der Hund schnappte und grub seine immateriellen Zähne in einen Hinterlauf des Rinds. Die Kuh, als Kreatur mit einem einfachen Gemüt und unfähig, die Existenz von Geistern logisch zu verneinen, wachte auf und trottete davon. Der Terrier kehrte zu Earl zurück. Seine Augen leuchteten vor hündischem Stolz.
Earl sprang vom Zaun.
Ja, gut gemacht, Junge.
Der Schwanz des Hundes wackelte so schnell, dass er zu ektoplasmischem Nebel verschwamm. Zurück auf dem Friedhof konnte es Earl kaum abwarten, Kathy die guten Neuigkeiten zu erzählen. Sie lächelte breit, als er ankam, und breitete die Arme aus.
»Napoleon!«
Der Terrier sprang in ihre Arme und leckte ihr Gesicht. Ihre Stimme stieg um eine quiekende Oktave, ihre Lippen verzogen sich zu einem absurden Gesichtsausdruck.
»Wie geht es meinem Liebling? Wie geht es meinem Liebling? War er brav?«
»Er war großartig«, antwortete Earl.
Sie machte lächerliche Kussgeräusche, und der Köter leckte ihr noch einmal das Gesicht ab, um sicherzustellen, dass auch wirklich jeder Zentimeter davon mit Sabber bedeckt war. Sie setzte ihn wieder auf den Boden. Napoleon trollte sich, um die vielen offenen Gräber zu erforschen.
»Ist er nicht süß?«
»Ein echter Schatz«,
Earl versuchte möglichst überzeugend zu klingen.
»Er ist meine einzige Gesellschaft, seit ich begraben wurde. Kommt ab und zu vorbei, um Hallo zu sagen.«
»Klasse. Napoleon, hm?«
»Den Namen habe ich ihm gegeben. Seinen richtigen Namen kenne ich nicht. Findest du ihn gut?«
Er lehnte sich an einen losen Grabstein, der unter seinem Gewicht verrutschte.
»Nicht schlechter als jeden anderen Namen.«
Sie setzte sich neben ihn. Den Grabstein ließ das unbeeindruckt.
»Hat gestern Abend noch alles geklappt?«
»Keiner wurde getötet.«
Er hielt seinen Notizblock hoch und wechselte schnell das Thema.
»Ich glaube, ich kann dich von diesem Friedhof befreien.«
»Wirklich?«
»Vielleicht«, sagte er. »Es ist, wie ein Freund von mir meint, ziemlich einfache Magie. Aber ich muss vorher noch ein paar Zutaten auftreiben. Wenn es funktioniert, kannst du den Friedhof verlassen, wann immer du willst.«
»Cool. Glaube ich.«
»Was ist los?«
»Na ja, ich werde immer noch tot sein, oder?«
Er nickte.
»Und an welchen Ort sollte ich gehen, der anders wäre als das hier? Ich meine, ein Tapetenwechsel wäre zwar nett und ich weiß deine Mühe zu schätzen, aber was würde ich dann tun? Wohin würde ich gehen?«
Earl holte tief Luft.
»Du könntest mit mir kommen.«
In seiner Stimme lag ein Zittern, von dem er hoffte, dass sie es nicht bemerkte.
»Ich meine, wenn du willst.«
»Ehrlich?«
»Warum nicht?«
»Und Napoleon? Kann er auch mitkommen?«
Der Geisterterrier hob den Kopf und jaulte. Earl fand den Gedanken an nächtliches, geisterhaftes Knöchelkeifen nicht gerade berauschend. Aber er konnte Kathy nichts abschlagen. Wenn sie ihn gebeten hätte, zu bleiben und den Sonnenaufgang anzuschauen, hätte er bereitwillig zugestimmt.
»Na gut.«
Sie warf ihre Arme um ihn. Earl entzog sich ihr unwillkürlich. Die Gewichtsverlagerung entwurzelte den Grabstein und sie fielen zu Boden. Er landete auf dem Rücken, während Kathy halb auf ihm lag. Das Gewicht von Geistern war praktisch nichtig, doch sie lastete auf ihm wie ein 2-Tonnen-Panzerschrank. Er fühlte sich etwas atemlos, was nicht unbedingt Sinn ergab, wenn man bedachte, dass Untote nicht atmen mussten. Sie lachten. Sie fing an und er stimmte ein. Er legte eine Hand auf ihre Schulter, um ihr beim Aufstehen zu helfen, zog sie stattdessen aber enger zu sich heran. Dann küssten sie sich. Ein warmer, langer Kuss, der ewig dauerte und doch nicht lange genug. Er hatte nie zuvor einen Geist geküsst. Es war nicht viel anders, als eine lebende Person zu küssen, bis auf einen leichten Geschmack, der auf seinen Lippen zurückblieb. Ein Geschmack nach Rosen und Morgentau und, seltsamerweise, nach Dr. Pepper-Cola. Sie lächelte.
»Wow!«
Über sein schiefes, dämliches Grinsen war er sich vollkommen im Klaren. Es war ihm egal.
»Das war schön«,
sagte Kathy.
»Ja.«
Sein Grinsen wurde dämlicher und noch schiefer. Sein Mund fiel fast aus seinem Gesicht.
»Schön«,
Napoleon bellte. Dann war das unmissverständliche, nasse Knacken einer sich öffnenden Bierdose zu hören. Earl schaute über Kathys Schulter. Duke stand nur ein paar Schritte entfernt.
»Earl«,
grüßte der Werwolf,
Willst du mich deiner Freundin vorstellen?
Mist, knurrte der Vampir. Kathy sprang auf die Füße. Sie strahlte enthusiastisch und streckte eine Hand aus. Als Geist lernte sie so selten neue Leute kennen.
Hallo, ich bin Kathy.
Er ging nicht auf ihre ausgestreckte Hand ein.
Er kann dich nicht berühren.
Earl setzte sich auf. Er ist ein Werwolf, kein Vampir.
Ein Wolfsmensch? Ehrlich?
Werwolf, korrigierte Duke. Ein Wolfsmensch ist ein Idiot mit einem Gesichtshaarproblem, der in Transsilvanien herumrennt und Zigeuner überfällt.
Oh, Entschuldigung.
Sie fuhr sich, verlegen grinsend, mit den Fingern durchs Haar.
Schon okay.
Duke knackte eine Dose Old Milwaukee aus dem Sixpack unter seinem Arm und warf sie durch Kathys körperlose Gestalt. Earls ungeschickter Griff verfehlte sie. Sie traf sein Knie und rollte in den Dreck.
»Ich dachte, du hättest mit dem Trinken aufgehört.«
Duke schüttete das Bier hinunter und zerquetschte die Dose.
»Sind nur ein, zwei Bier.«
Er warf die Büchse weg und öffnete eine weitere. Earl wischte den Schmutz von seinem eigenen Bier ab.
»Kathy, das ist Duke. Er ist ein Freund von mir.«
»Dann sind Sie wirklich ein Werwolf?«
»Ja.«
»Und ihr Jungs seid wirklich Freunde?«
»So ungefähr«,
antwortete Earl zögernd.
»Das ist cool. Ich habe immer gedacht, Werwölfe und Vampire würden sich nicht verstehen.«
Sie kicherte.
»Naja, eigentlich habe ich bisher nicht einmal geglaubt, dass Vampire und Werwölfe wirklich existieren. Selbst nachdem ich tot war, habe ich nicht groß darüber nachgedacht. Aber ich glaubte, nur weil Geister existieren, muss das nicht unbedingt beweisen, dass andere Dinge auch existieren.«
Sie grinste.
»Tut mir leid, ich rede dummes Zeug, oder? Ich bin nur nicht daran gewöhnt, so viel Gesellschaft zu haben. Was ich sagen wollte, war, dass ich einfach immer angenommen hatte, Vampire und Werwölfe kämen nicht miteinander aus. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte immer diesen Eindruck.«
»Ein weit verbreitetes Missverständnis«, sagte Earl.
Dukes Wesensverwandtschaft mit Tieren dehnte sich sogar auf verstorbene, unkörperliche Hunde aus. Napoleon eroberte den Platz an der Seite des Werwolfs. Der Terrier starrte eifrig zu ihm hinauf. Da Streicheln nicht möglich war, war er einfach nur glücklich darüber, Duke nahe zu sein. Der Werwolf beugte ein Knie und schlenkerte seine Finger über Napoleon. Der Terrier schnappte spielerisch danach. Kathy glitt hinüber und hakte sich bei Earl unter. Zum ersten Mal fühlte er sich bei ihr unwohl. Eigentlich war ihm in ihrer Gegenwart immer eigentümlich zumute, aber nun erstmals auf negative Weise. Es war nicht ihre Schuld. Es lag an Duke. Der Werwolf sah ihn einfach weiter mit diesem nervtötenden »Ich-weiß-mehr-als-du-Blick« an, den Earl so gut kannte. Duke redete nicht viel, aber Earl wusste, was er dachte. Meistens. Ab und zu schnitt Duke eine Grimasse, die sich jedem Interpretationsversuch entzog. In solchen rätselhaften Momenten wusste Earl, dass Duke irgendein ultimatives Geheimnis des Universums verstanden hatte, das er nicht gewillt war, mit irgendjemandem zu teilen. Ebenso einen Blick sah Earl auch jetzt, und es war umso ärgerlicher, dass Duke ihn nicht einmal direkt anschaute. Spielte nur mit dem Geisterhund und tat so, als würde er etwas ganz anderes denken.
»Duke, kann ich dich mal einen Moment sprechen?«
Der Vampir versuchte höflich zu lächeln und brachte stattdessen nur einen finsteren Blick zustande.
»Unter vier Augen.
Kein Problem.«
»Würdest du uns für einen Augenblick entschuldigen?«
Er drückte Kathys Hand und ließ sie dann widerstrebend los.
»Ich bin gleich zurück.«
»Es war nett, Sie kennenzulernen, Duke.«
Duke nickte ihr zu.
»Bis dann!«
Earl führte ihn durch das Friedhofstor auf die Schotterstraße. Er setzte für Kathy ein falsches Lächeln auf übers ganze Gesicht.
»Woher wusstest du, wo du mich finden würdest?«
fragte Earl.
»War nicht schwer. Das Deiner liegt doch gerade mal da drüben über die Straße. Und gestern Abend hast du nach Ektoplasma gestunken, als du reinkamst.«
»Verdammt!«
Earl hatte vergessen, dass Dukes feine Nase sensibel genug war, sogar Geistergewebe riechen zu können.
»Gott verdammt, du Arsch! Wie lange hast du da schon gestanden?
Lange genug. Und du magst dieses Mädchen?
Ja. Ja, ich mag sie.
Schon gut, ich mag sie. Ist das okay für dich?
Dukes Antwort war ein leichtes, kaum wahrnehmbares, süffisantes Grinsen. Earls Lächeln ging noch mehr in die Breite, während seine Erbitterung wuchs.
Und weißt du was? Sie mag mich auch, genauso ist es, mich! Hast du damit ein Problem?
Nö.
Ein paar Sekunden lang standen sie sich schweigend gegenüber. Schließlich hielt Earl es nicht mehr aus.
Du Arschloch! Warum musst du mir das antun? Sag schon!
Ich mach doch gar nichts.
Earl warf die Hände in die Luft.
Nein, natürlich nicht.
Vorsicht, Earl. Deine Freundin beobachtet uns.
Kathy stand an der Ecke des Friedhofs. Sie lächelte und winkte dem Vampir zu. Earl lächelte zurück.
Ich weiß, was du denkst, Duke. Du denkst, ich mache mir was vor. Denkst, dass ein Mädchen wie sie zu gut für mich ist. Dass sie nichts mit mir zu tun haben wollte, wenn sie kein Geist wäre und ich kein Blutsauger.
Denke ich das?
Ja. Und weißt du was, du fetter Hurensohn? Du hast recht. Und weißt du was noch? Es ist mir egal. Sie mag mich, ich mag sie. Und sie kommt mit uns. Hast du ein Problem damit?
Earl starrte Duke mit einem intensiven Blick aufs Kinn. Er hätte ihm in die Augen geschaut, aber aufzusehen hätte bedeutet, den Größenvorteil des Werwolfs zuzugeben. Natürlich war Größe nur einer seiner Vorteile. Wenn er Lust hatte, konnte er Earls rechten Arm leicht ausreißen und ihn dem Vampir in die Kehle stopfen. Earl hoffte, er würde es nicht tun. Nicht, während Kathy zusah.
Earl, du Vollidiot!
Duke schlug Earl auf die Schulter. Earl schwankte und fiel fast vornüber. Der Werwolf formte ein echtes, ehrliches, breites Lächeln. Earl hatte ihn das noch nie tun sehen. Er wusste nicht einmal, dass es möglich war. Er hatte immer angenommen, Duke besäße nicht die nötigen Muskeln für diese Art Gesichtsausdruck. Duke gluckste, winkte Kathy kurz zu und steuerte auf das Diner zu. Napoleon trottete ihm nach. Kurz bevor er eintrat, drehte er sich mit seinem üblichen, undurchsichtigen Grinsen um. Er hatte wieder eines dieser gottverdammten Geheimnisse herausgefunden. Und einen Augenblick lang glaubte Earl, er könne dieses Geheimnis ebenfalls enträtseln. Aber statt noch mehr Zeit mit Nachdenken zu verbringen, ging er missmutig zurück zum Friedhof. Tammys Eltern erlaubten Chet regelmäßig zum Lernen vorbeizukommen. Trotz ihrer wenig herausragenden Noten war es ein plausibler Vorwand. Chets Noten waren noch schlechter. Ihre Eltern ließen sie sogar unbeaufsichtigt in ihrem Zimmer, solange die Tür einen Spalt offen stand. In Tammys Zimmer wurde sehr wenig gelernt. Es hing davon ab, für wie lehrreich man es hielt, dass Chet Tammys Hausaufgaben klaute. Er saß an ihrem Schreibtisch und schrieb eifrig ihre Geschichtsaufzeichnungen ab, während Tammy den neuesten Katalog von Cravey Xarls schwer zu findendem magischen Warenhaus durchblätterte. Der Katalog war für die moderne Hohepriesterin ein Muss. Im finsteren Mittelalter war es nicht sehr schwer gewesen, frische Alraunwurzeln oder die Milz einer Jungfrau zu bekommen. Aber wer hatte schon im 20. Jahrhundert die Zeit, unter einem Galgenbaum herumzugraben oder herauszufinden, wie eine Milz aussah? Crazy Cassals Katalog war ein Lebensretter. Er bot verlässliche Lieferungen, obwohl er den Postweg nicht benutzte. Irgendwie fand alles, was der Kunde bestellt hatte, den Weg zu ihm. Normalerweise in dezentes braunes Papier verpackt. Einmal hatte Tammy eine Tüte von Hitlers Asche bestellt und sie bereits unter ihrem Kopfkissen gefunden, bevor sie die Bestellung abgeschickt hatte. Das Beste daran war, dass die Preise vernünftig waren. Sie hatte ein enges Budget und Hekates glitzernde Schuppen für nur $3 pro Pfund zu bekommen, erleichterte einiges. Das Deckblatt prahlte mit Preisen so niedrig, dass sie den allgemeinen Traum vom gesunden Menschenverstand in Frage stellen werden. Darunter erklärte eine andere Zeile, »Die Dunkelheit rückt näher, und Cathal sagt, alles muss raus, bevor die Fürsten der Verdammnis die Welt verschlucken.« Crazy Cathal behauptete ständig, dass die Welt endete. Dieses eine Mal hatte er sogar recht. Tammy überflog die Seiten. Es gab so viele Dinge, die sie haben wollte. Den Reißzahn eines Schattens, Kerzen aus dem Wachs von Worgo und eine breite Auswahl an Opferdolchen. Von diesen Gegenständen ließ sie sich aber nicht ablenken. Sie blieb eisern bei dem, was sie brauchte. Immer noch war sie knapp bei Kasse. Sie strich die Artikel an, für die sie das Geld mit etwas Mühe zusammenkratzen konnte, aber es fehlten nach wie vor ein paar Dollar.
»Wie viel Geld hast du, Chet?«
Chet hörte auf zu schreiben. »Was?«
»Geld«,
seufzte sie.
»Wie viel hast du?«
Er suchte in seinen Taschen und zog ein bisschen Kleingeld heraus.
»Nicht dabei, Dummkopf. Ich meine, wie viel hast du gespart?«
»Meine Großmutter hat mir $100 zum Geburtstag geschenkt, aber ich spare sie für eine Reise.«
»Ich werde sie brauchen.«
»Aber ich spare für eine Reise«, jammerte er in der Hoffnung, dass sie ihn missverstanden hatte. Normalerweise hätte sie ihre weibliche List eingesetzt, um ihn zu überzeugen, aber jetzt war sie nicht in Stimmung. Sie runzelte die Stirn und starrte zu ihm hinüber. Chet machte sich wieder ans Abschreiben und konnte dabei ihren eisigen Blick im Rücken spüren.
»Ich dachte, vielleicht könnten wir nach dem Schulabschluss, du weißt schon, irgendwo hinfahren.«
Er sah über die Schulter. Nicht zu ihr, aber ungefähr in ihre Richtung.
»Zusammen?«
Tammy lächelte. Es war kein gutes Lächeln. Andererseits war auch ihr gutes Lächeln nicht wirklich gut, wenn man die dunklen Gedanken dahinter bedachte.
»Irgendwo hinfahren?« fragte sie.
Ja.«
»Nach dem Abschluss?«
Ja.«
»Zusammen?«
Er biss sich auf die Lippen und klopfte mit seinem Stift auf den Tisch.
»Ich dachte, wir könnten vielleicht nach Vegas fahren. Ich wollte schon immer mal nach Vegas.«
Sie lächelte breiter.
»Hört sich gut an.«
»Ja, wir könnten auf den Sunset Strip gehen. Vielleicht eine dieser großen Shows anschauen. Ich meine, ich weiß, wir werden bis dahin nicht viel Geld bekommen, aber wir könnten trotzdem Spaß haben.«
Ihr Gesicht wurde ausdruckslos. Der Stift in Chets Hand zerbrach.
»Mann, du bist so ein Vollidiot«, murmelte sie.
»Aber ich dachte...«
»Du hast nicht gedacht, Chet. Du denkst nie.«
Er schlug sich mit der Faust in die Handfläche.
»Gott verdammt, Tammy! Hör auf, mir zu sagen, ich sei dumm! Immer sagst du mir, ich sei dumm!«
»Weil du dumm bist.«
»Du bist so eine Zicke!«
Er zerknüllte seine abgeschriebenen Hausaufgaben, stopfte sie in die Tasche und steuerte auf die Tür zu. Sie schloss sich vor ihm mit einem Knall.
»Setz dich, Chet!«
»Leck mich!«
Er griff nach der Klinke und bekam einen Schlag ab, der seinen Unterarm betäubte und ihn vollends zurückwarf.
»Ich sagte, setz dich hin!«
Chet gehorchte. Er massierte sein schmerzendes Handgelenk. Ihr Vater rief aus dem Wohnzimmer herauf. Sie deutete auf die Tür, und diese öffnete sich weit genug, um den elterlichen Regeln zu entsprechen.
»Entschuldige, Paps!«
Chet blies auf seine gefühllosen Fingerspitzen, in der Hoffnung, sie wieder zum Leben zu erwecken.
»Sei nicht so eine Memme!«
grummelte sie. Er beugte sich vornüber und presste sich seine taube Hand an die Brust. Er starrte zu Boden, unfähig, ihr in die Augen zu sehen. Chet verstand so gut wie nichts von der schwarzen Magie, an der sie sich versuchten. Sie sagte ihm einfach, was er tun sollte, und er tat es. Es hatte mit nacktem Singen angefangen, was ihm sehr gut gefallen hatte, obwohl es auch bedeutete, lange Folgen zungenbrecherischer Silben auswendig zu lernen. Und es wurde immer seltsamer und unheimlicher, was ihn nicht zu sehr störte, solange er und Tammy Zeit zusammen verbringen konnten. Auch wenn Sex viel damit zu tun hatte, so war das nicht der einzige Grund. Er mochte sie. Oder zumindest hatte er das einmal. Er tat es noch, musste er sich eingestehen. Auch wenn sie ihm jeden Tag mehr Angst machte, weil die Dunkelheit in ihrer Seele mit ihren übernatürlichen Kräften wuchs. Sie konnte das gut, diese Dunkelheit unter einer Schulmädchenfassade verbergen. Aber entweder war die Dunkelheit dabei, sie zu überwältigen, oder er verstand es einfach nur besser, sie zu erkennen. Was es auch war, er wusste es nicht, wie lange er so tun konnte, als würde er sie nicht sehen. Und dann kam noch dieses ganze Ende-der-Welt-Dilemma hinzu. Er war kein großer Fan der Welt, und die Stelle, dass man ein lebender Gott wurde, klang ziemlich cool. Aber er hatte seine Zweifel. Was ist, wenn es nicht funktioniert?
Es wird funktionieren.
Aber du hast gesagt, dass dieser rituelle Kram, den wir machen werden, diese bösen Dämonen auf die Erde holen wird.
Alte Götter,
korrigierte sie ihn. Nicht Dämonen.
Egal. Diese alten Götter kommen also auf die Erde und werden so dankbar sein, dass sie uns all die Macht geben werden, nur weil wir sie befreit haben.
Das ist richtig.
Sie setzte ein höhnisches, herablassendes Grinsen auf.
Aber du hast gesagt, sie werden auch die Welt zerstören.
Sie rieb sich die Augen. Sie hatte es satt, ihm das ständig zu erklären.
Sie werden sie neu schaffen, die Verdorbenheit der Menschheit zunichte machen und sie nach ihrem Bild formen.
Chet bemühte sich, einen Unterschied zu finden.
Kein Vegas mehr?
Kein Vegas mehr.
Und diese alten Göttertypen, die sind böse, stimmt's?
Gut und böse sind menschliche Zwänge. Die alten Götter stehen jenseits von Moral.
Genau. Also, ich glaube, was ich versuche zu fragen ist, wenn diese Gotttypen so mächtig und ohne Zwänge sind, wie sollen wir dann wissen, dass sie ihren Teil des Geschäfts auch einlösen werden?
Das werden sie.
Aber warum bist du da so sicher?
Ihre Stimme verfiel in heiseres Flüstern.
Weil ich es weiß.
Chet fühlte sich kaum beruhigt. Tammy spürte seine Zweifel. Und sie hatte wenig Geduld mit Ungläubigen. Ihre gekürzte Ausgabe des Necronomicon enthielt ein kurzes Kapitel über Sektenerhaltung. Es zeigte eine einfache und effektive Methode auf, wie man mit skeptischen Anhängern umging. Es ist unvermeidlich, dass jede Sekte gelegentlich von Jüngern anfechtbaren Glaubens belagert wird. Diese verlorenen Kinder sollten behutsam in die unerschütterliche Loyalität zurückgeführt werden. Wenn das nicht funktioniert, zeigt die Erfahrung, dass ein loyaler Anhänger einem toten Anhänger vorzuziehen ist, ein toter Anhänger aber einem skeptischen. Ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb. Eine verlorene Seele bei einem Opferritual zu benutzen, besonders bei einem, das den ganzen Kult mit einbezieht, kann nicht nur den letzten Tropfen Nutzen aus einem ausrangierten Mitglied quetschen, sondern auch dazu dienen, Einheit in deiner glücklichen Familie zu bewirken und verhindern, dass weitere Skeptiker auftreten. Das war ein guter Rat, aber sie konnte es sich nicht leisten, Chet zu opfern. Noch nicht. Er war ihr einziger Anhänger. Und obwohl sie es ungern zugegeben hätte, mochte sie ihn inzwischen irgendwie. Es war manchmal ganz nützlich, ihn um sich zu haben, also sparte sie sich seinen Tod für einen besonderen Anlass auf. Sie hatte nur eine Möglichkeit, schluckte ihre Abscheu hinunter und setzte das sanfte Lächeln auf, das in solchen Augenblicken Wunder wirkte.
»Komm her, Baby.«
Sie klopfte neben sich aufs Bett. Er zögerte. Sie schlug ihre Beine übereinander und löste sie wieder, um ihm auf die Sprünge zu helfen. Als das nicht funktionierte, fuhr sie mit den Fingern an der Innenseite ihres Schenkels entlang. Das klappte. Er setzte sich neben sie und sie nahm seine malträtierte Hand.
»Es tut mir leid, Baby. Hab ich dir wehgetan?«
»Schon in Ordnung.«
»Das hätte ich nicht tun sollen.«
Behutsam küsste sie seine Fingerspitzen, eine nach der anderen.
»Verzeihst du mir?«
Er streckte die Unterlippe vor und stieß mit dem Absatz gegen das Bett.
»Ich weiß nicht. Vielleicht.«
Er weigerte sich immer noch, sie anzusehen. Sie beugte sich näher zu seinem Ohr und brachte den sinnlichen Tonfall, den sie in stundenlanger praktischer Anwendung perfektioniert hatte, zur Anwendung.
»Komm schon, Chet, sei nicht sauer.«
Sein Kopf drehte sich ihr langsam zu, bis ihre Gesichter nur noch Zentimeter voneinander entfernt waren. Sie zog sich ein kleines bisschen zurück.
»Überlass die Sorgen um die Details mir. Das ist mein Job.«
Sie konnte jeden einzelnen Tropfen Speichel in seinem Mund verdunsten hören.
»Und was ist mein Job?« fragte er trocken.
Dein Job ist dafür zu sorgen, dass ich glücklich bin.
Er holte tief Luft und öffnete den Mund, um etwas zu erwidern. Tammy legte einen Finger auf seine geöffneten Lippen.
Kannst du das, Chet? Kannst du dafür sorgen, dass ich glücklich bin? Denn wenn ich glücklich bin, dann wirst du auch glücklich sein.
Sie unterdrückte ein Würgen.
Sehr, sehr glücklich.
Wenn sie es schaffte, ihn zu küssen, würde er wieder ihr gehören. Aber ihr Vater hatte strenge Regeln, was die Dinge betraf, die in ihrem Zimmer erlaubt waren. Fummeln stand nicht auf dieser Liste und sie ging keine unnötigen Risiken ein. Chets hormonüberschwemmter Verstand kämpfte darum, einen einzigen zusammenhängenden Gedanken zu formen. Tammy ließ ihm die Zeit, die er brauchte, um diesen einen zustande zu bringen. Schließlich sah er ihr doch in die Augen und von dort aus streifte sein Blick über ihre Lippen, die Brust, dann über alle anderen Körperteile auf dem Weg nach unten zu ihren Zehen.
»Okay, aber ich mag es nicht, wenn du mich dumm nennst.«
»Natürlich. Das hätte ich nicht tun sollen. Es wird nicht wieder geschehen.«
Chet grinste dümmlich und bestätigte ihr damit, dass er wieder ganz ihr gehörte. Ihre Zimmertür öffnete sich und ihr Vater streckte seinen Kopf gerade lang genug in den Raum, um ihr zu sagen, dass es 9:30 war. Keine Jungs nach 9:30 Uhr. Das war eine weitere der sinnlosen Regeln ihres Vaters. Sie konnte mitten in der Nacht mit Chet herumhängen, solange es nur nicht in ihrem Zimmer geschah. Es machte nichts, dass das der einzige Ort auf der Welt war, wo sie niemals eines der Dinge tun würden, gegen die ihr Vater etwas hatte. Und es war egal, dass sie und Chet außerhalb des Hauses schon 1000 Mal herumgevögelt hatten. Elterliche Regeln hatten wenig mit Logik zu tun. Es waren nur Vorschriften, die sie selbst hatten durchleiden müssen, als sie Kinder waren, und die sie deshalb auch ihrem eigenen Nachwuchs auferlegen mussten. Das Leben war eben ein endloser Kreislauf. A führte zu B, führte zu C, bis hin zu Z, das in einer Schleife zurück zu A führte. Die Welt war eine schlechte Fernsehserie, die in endlosen Wiederholungen feststeckte und dringend abgesetzt gehörte. Was ein Grund war, weshalb Tammy sich so darauf freute, sie zu beenden. Chet sammelte seine Bücher und Hausaufgaben zusammen. Sie brachte ihn zu seinem Motorrad.
»Hey, wie kommt es eigentlich, dass du nie was von deinem Magiezeug bei deinen Eltern anwendest?« fragte er, während er aufstieg.
Sie hätte ihn fast wieder dumm genannt, biss sich aber auf die Lippen.
»Weil dieses Magiezeug nicht so einfach ist, wie ich es aussehen lasse.«
»Ja, aber ich wette, du könntest diesen Gedankenkontrolle-Kram bei ihm ganz einfach anwenden, nur um sie loszuwerden.«
Er wedelte mit seinen Fingern vor ihr herum und machte ein ernstes Gesicht. Seine Unwissenheit war auf eine lächerliche Art fast süß. Einen Moment lang vergaß sie, wie sehr er ihr auf die Nerven ging. Er startete den Motor.
»Und? Willst du morgen irgendwas machen?«
In Chets Lexikon hieß »irgendwas«, ungefähr eine Stunde irgendwo herumzuhängen und dann einen Ort zum Ficken zu finden. Er war sowieso fällig für einen Versöhnungsfick.
»Wie wär's mit heute Abend?«
»Was ist mit deinem Vater?«
»Das ist ihm egal«,
sie kicherte.
»Hauptsache, wir sind nicht in meinem Zimmer.«
Sie hüpfte hinter ihm auf das Motorrad und schlang ihre Arme tief unten um seinen Bauch, legte ihr Kinn auf seine Schulter und hauchte ihm ins Ohr.
»Können wir die Apokalypse nicht bis nach dem Schulabschluss verschieben?«
»Chet!«
»Okay, okay.«
Er brachte den Motor auf Touren.
»Ich hab ja nur gefragt.«
Rockwood General Supply war eine Kombination aus Lebensmittelgeschäft, Futtermittelhandlung und Gebrauchtwagenhändler. Wie auch große Teile der restlichen Architektur in der Stadt erhob das Gebäude keinerlei Anspruch auf Dekoration. Sein Name war mit einer Schablone in schwarzen Buchstaben an jede der weißen Wände gepinselt worden. Der Vorrat an Gebrauchtwagen bestand aus 3 ramponierten Pickups in verschiedenen Stadien des Verfalls und einem auf Betonklötzen aufgebockten Volvo, der, glaubte man einem unter die Scheibenwischer geklemmten Pappschild, nichtsdestotrotz traumhaft lief. Abgesehen von schrottreifen Autos war der Laden gut sortiert. Duke bekam die meisten Dinge auf Earls Liste. Nicht, dass viel schwer zu findendes Zeug draufgestanden hätte. Das meiste war ziemlich unspektakulär. Die Magie lag im Banalen. Hector hatte ihm einmal erzählt, dass ein Typ mit 3 Metern Klebeband, einem Pez-Spender, einem CD-Player und einem Paar übergroßer Clownsschuhe für den Untergang des Römischen Reichs verantwortlich gewesen war. Duke hatte eigentlich nie verstanden, wie das funktioniert haben sollte, denn immerhin war das Römische Reich schon lange, bevor irgendeiner dieser Gegenstände erhältlich gewesen war, untergegangen. Aber Magie hielt sich niemals mit solchen Paradoxen auf. Angeblich gab es in jedem durchschnittlichen Badezimmer die nötigen Utensilien, um die Toten auferstehen zu lassen oder einen bösen Geist zu exorzieren. Natürlich brauchte man einen gewissen Grad an Talent, um so etwas anzustellen. Was der Grund dafür war, dass es sich die meisten Magiepraktizierenden leichter machten, indem sie mit Blut geschriebenes bizarres Gekritzel dazugaben, mit exotischen Requisiten herumwedelten und übertrieben dramatische Gesänge intonierten. Um mit Hector zu sprechen, die unsichtbaren Mächte hatten im Allgemeinen immer etwas für eine gute Show übrig. Duke streifte 2-mal durch die Gänge. Er hatte immer noch nicht alle Artikel gefunden, als er zur Kasse ging.
»Guten Abend, Junge«, sagte die kleine alte Frau. »Alles gefunden?«
Er ging seine Liste durch.
»Ich brauche Kerzen.«
»Da hinten haben wir welche.«
»Die sind weiß. Ich brauche blaue.«
»Ich glaub nicht, dass wir so etwas haben.«
Sie drehte sich zum hinteren Teil des Gebäudes um und rief:
»Hey, Bill! Bill! Also Bill, du fauler Hurensohn!«
Die Tür mit der Aufschrift »Privat« öffnete sich ein Spalt weit. Niemand kam heraus, aber eine Stimme war zu hören.
»Was?«
»Haben wir Kerzen?«
»Gang 6.«
»Die sind weiß. Dieser Typ hier will blaue.«
»Blaue? Für was?«
Die Dame an der Kasse schüttelte den Kopf.
»Geht uns nichts an. Schau einfach nach, ob wir welche haben.«
»Wir haben keine«,
brüllte Bills Stimme auf der Stelle zurück.
»Hast du nachgesehen?«
»Ich hab doch gesagt, wir haben keine, Mary.«
»Hast du nachgesehen?«
»Heiliger Bimba, Mary. Ich weiß, was wir hinten haben.«
»Jetzt schau gefälligst nach, du nutzlose...«
schon gut, ich seh nach.«
»Und ich rate dir auch wirklich nachzuschauen«,
knurrte Mary.
»Ich werd's merken, wenn du's nicht tust.«
Rums, die Tür knallte zu. Mary fing an, Dukes Einkauf einzutippen.
»Tut mir leid, Junge.«
»Schon in Ordnung.«
Die Kasse war antik. Sie schepperte und klingelte bei jedem Tastendruck.
»Hey, Duke!«
Tammy kam durch die Vordertür des Ladens gehüpft, gefolgt von einer Frau, die ihre Mutter sein musste. Das Mädchen hopste an seine Seite.
»Hey«,
nuschelte er zurück.
»Was machst du so?«
»Einkaufen.«
»Cool.«
Bills Tür öffnete sich.
»Gebt keine blauen Kerzen hier hinten.«
»Sicher?«
fragte Mary.
»Ja.«
Sie wandte sich achselzuckend zu Duke um.
»Tut mir leid, Junge.«
»Das macht nichts. Kein Problem.«
Er fuhr mit dem Finger seine Liste entlang zum nächsten Posten. Sie hatten es vermutlich nicht, aber in einer Stadt wie Rockwood konnte man nie wissen, wenn man nicht fragte.
»Haben Sie gepulverte Rabenaugen?«
»Könnte sein. Muss mal nachschauen. Hey, Bill! Bill, du nichtsnutziger Bastard!«
Die Tür öffnete sich wieder ein Spalt weit, und Bill und Mary verbrachten 1 Minute damit, sich gegenseitig anzuschreien, bis er sich bereit erklärte, nachzuschauen. Während sie das taten, ging Duke die Gänge entlang, um ein paar weiße Kerzen und eine Dose blaue Sprühfarbe zu holen. Tammy lief hinter ihm her.
»Und was machst du mit dem ganzen Zeug?«
fragte sie.
»Ist für ein magisches Ritual.«
»Echt? Wie ein Liebeszauber oder sowas?«
»Weiß nicht.«
Tammys Mutter rief nach ihr, sehr zu Dukes Erleichterung. Er hatte sich immer über Earl lustig gemacht, wenn er sich über die Aufmerksamkeiten knackiger junger Mädchen beschwert hatte. Jetzt verstand er endlich Earls Zwangslage. Der menschliche Teil von Dukes Seele wollte Tammy nicht ausnutzen. Die rasende Bestie, die direkt unter der Oberfläche lauerte, kannte keine solchen Vorbehalte. Sie betrachtete Tammy als eine potenzielle und nur zu willige Sexualpartnerin. Das Tier ließ pornografische Bilder in seinem Bewusstsein aufblitzen. Er drängte sie zurück.
»Reicht das, Junge?«
»Hä?«
Mary schüttelte eine Plastiktüte mit ein paar Gramm Rabenaugen.
Reicht das? Mehr haben wir nicht.
Ja. Wird schon gehen.
Sonst noch was?
Haben Sie Tollkirsche?
Bill, der jetzt neben Mary stand, war ein kleiner, untersetzter Mann, der aussah, als hätte man seine Haut mindestens 400 Jahre unter der Wüstensonne gegerbt.
Glaub nicht, dass wir das haben.
Mary stieß ihm einen Ellbogen in die Rippen.
Warum gehst du nicht einfach und schaust nach?
Weil ich ziemlich sicher bin, dass wir keine haben.
Na gut. Und warum schaust du dann nicht zur Sicherheit?
Er warf ihr einen eisigen Blick zu. Sie schoss einen noch eisigeren zurück. Bill schrumpfte zusammen und schlurfte grummelnd zurück ins Hinterzimmer. Während Duke und Mary auf seine Rückkehr warteten, machten sich Tammy und ihre Mutter an ihre Einkäufe. Duke versuchte nicht hinzusehen, wenn sich Tammy hinunterbeugte, um Rohrreiniger aus dem Regal zu holen oder sich auf den Zehenspitzen stehend streckte, um an die Dosen auf den ganz hohen Regalen zu gelangen. Doch er konnte nicht anders. Die Bestie wurde stärker, wenn der Mond zunahm. Er bezweifelte, dass er Tammy am Ende des Monats noch widerstehen konnte. Hoffentlich war sie bis dahin von ihm gelangweilt. Oder die Sache mit dem Diner war beendet und er konnte Rockwood und die Versuchung hinter sich lassen. Wenn nicht... Nun, wenn nicht, dann war es nur eine Frage der Zeit. Tammy erwischte ihn dabei, wie er sie anstarrte. Sie lächelte auf eine Art, die gleichzeitig voller mädchenhafter Unschuld und verführerischer Reize war. Mary erwischte ihn auch und schüttelte höchst missbilligend den Kopf. Bill war zu sehr damit beschäftigt, selbst zu starren, um jemand anderen dabei zu erwischen. Er wandte den Blick gerade lange genug von Tammys Jeans ab, um eine Papiertüte auf die Ladentheke zu werfen.
»Toll, Kirsche! Noch was, das du brauchst, Junge?«
»Nein, das ist alles.«
Duke grub tief in seinen beinahe leeren Taschen und bezahlte. Earls Freundin zu befreien, fraß ihre beschränkten Reserven auf. Duke hoffte, dass sie es wenigstens wert war. Kathy würde unweigerlich herausfinden, was Earl für ein Arschloch war. Wenn sie die positiven Eigenschaften hinter seiner Lawine von Charakterfehlern sehen konnte, hatten sie vielleicht eine Chance. Wenn sie es nicht tat, und Duke glaubte nicht, dass sie es täte, würde sie abhauen. Earl würde es nur schwer verkraften. Der arme Kerl war total in das Mädchen verknallt. Wenn das Ganze den Bach runterging, würde er in den nächsten Monaten unerträglich sein. Darauf freute sich Duke nicht sonderlich. Auf dem Parkplatz hielt Marshall Cobbs Streifenwagen neben ihm. Der Sheriff kurbelte die Scheibe herunter und streckte den Kopf heraus.
»Morgen, Duke!«
»Sheriff!«
»Wie läuft's im Diner?«
»Wird schlimmer.«
»Das habe ich befürchtet. In letzter Zeit hatte ich auch ziemlich viel zu tun.« Drüben im Wohnwagenpark hat's geile Kröten geregnet. Und gestern Nacht habe ich Curtis Mayfield gefunden. Rannte völlig mit grünem Matsch bedeckt herum und schwafelte was von Entführungen durch Aliens. Und der kreischende Jucker im Lover's Grove hat aufgehört zu schreien und angefangen zu lachen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Irgendwas braut sich zusammen. Irgendwas Übles.
Der Kopf des Sheriffs tauchte für einen Moment in den Streifenwagen zurück, um einen Schluck Limo zu nehmen.
Ich habe alle Sektenkrisenherde überprüft. Sanders Mill, das alte Robertson-Haus, Cannonfield. Alle Orte, die einsam und verlassen genug sind, dass ich einen Haufen Leute dort treffen und schwarze Magie ausüben könnte.
Irgendwas gefunden?
Bis jetzt nicht. Ich nehme an, die wissen, dass wir sie suchen und halten sich bedeckt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie einen Fehler machen. Und du weißt ja, was man sagt. Es ist immer da, wo man am wenigsten sucht.
Ja.
Duke warf seine Tüte mit den magischen Zutaten in die Fahrerkabine seines Pickup und kletterte hinterher.
Bis dann, Duke.
Der Streifenwagen fuhr los. Duke ließ den Motor an. Er warf einen Blick zurück zum Laden. Tammy winkte von der Tür aus und warf ihm eine Kusshand zu. Er fing ihren Duft auf, den ein Windhauch herübertrug. Sie roch gut. Jung, willig. Und fruchtbar. Perfekt zum Paaren. Jeder Muskel in seinem Körper straffte sich. Das Lenkrad bog sich unter seinem Griff. Ein Abdruck seiner großen Hände blieb in dem Lederimitat zurück.
Verdammt!
Er bot die letzten Reserven seiner schwindenden Selbstkontrolle auf und floh mit gemächlichen 40 Meilen pro Stunde vom Parkplatz des Rockwood General Supply and Auto Sales.
So, das war's. In 2 Wochen geht es weiter. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens unser Live-Mitschnitt von Orson Welles Krieg der Welten aus dem Ballhaus Berlin vom 25. Oktober. Auch auf unseren anderen Podcast-Kanälen Hörgestalten und Texte von gestern geht es munter weiter. Hör doch mal vorbei. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf.
Shh.